Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Manche dachten halt, geil, KI, jetzt bastel ich da mal und das geht schneller und ich kann hier und da und coole Bildchen erstellen und was weiß ich was. Und andere Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, lasse ich erstmal Finger von, solange ich nicht weiß, was ich darf oder wie das datenschutzrechtlich hier bei uns ist, bevor mir jemand auf die Finger klopft, lege ich das mal beiseite. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, als man das bisher quasi gekannt hat. Es fehlen nach wie vor die Leitplanken und Strategien dafür. Und deswegen haben wir eben auch dieses KI-Reifegrad-Modell irgendwann für uns definiert, um einfach so eine Art Instrument, Diagnoseinstrument an der Hand zu haben, um den Status quo mit unseren Kunden erstmal festzulegen und sagen, okay, von wo laufen wir los? Das ist eigentlich der Kern des Ganzen, eine Bestandsaufnahme, weil wir, wenn Unternehmen auf uns zukommen und sagen, wir brauchen irgendwie eine Art von Begleitung, um diese Transformation eben anzugehen und unsere Mitarbeitenden mitzunehmen, zu befähigen, zu beteiligen, wie auch immer, dann machen wir mit ihnen erstmal diese Bestandsaufnahme und gucken, wo steht ihr denn aktuell? Irgendwann werden wir merken, noch mehr KI-Output ist nicht unbedingt die Lösung all unserer Probleme, sondern es wird halt doch wieder das Menschliche gefordert, weil, und das ist das Schöne ja, die KI kann unsere Kreativität und unsere Ideen nicht ersetzen.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Ich darf mit Menschen sprechen, die nicht nur lieben, was sie tun, sondern die auch gerne Dinge ausprobieren, die mit Neugier, Mut und Leidenschaft ans Werk gehen. Seit 2018 haben wir hier weit über 300 Folgen schon aufnehmen können und ich sammle hier inspirierende Stories, die hoffentlich auch euch immer wieder Impulse geben, Dinge neu zu starten, neu zu hinterfragen und überhaupt sich Fragen zu stellen. Mein großes Thema ist das Storytelling. Ich habe in meinen 20ern schon Storytelling-Rap gemacht, bin dann in Social-Media-Marketing gekommen, habe in Hamburg bei großen Agenturen für internationale Brands Storytelling machen können, bin dann zu einem Startup gegangen, habe in der Finanzbranche bei Banken gearbeitet im Bereich Marketing-Kommunikation und auch interne Kommunikation und habe also gelernt, was es heißt, eine Story so zu erzählen, dass Menschen zuhören, dass man Aufmerksamkeit erregt und dass aber auch ein Dialog in Gang kommt, ja, dass Dinge sich auch verändern. Ich glaube wirklich, dass Geschichten die Kraft haben, Veränderungen zu initiieren. Veränderung ist schon das Stichwort der heutigen Folge. In Episode 435 ist Melissa Wittemann zu Gast. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Comha Consulting aus Heidelberg. Sie helfen Unternehmen in der KI-Transformation und wir sprechen heute mal über das Thema Reifegrad. Alle Unternehmen sind ja mittlerweile irgendwie irgendwo unterwegs beim Thema AI. Doch wo startet man eigentlich? Wo ist man auf dieser Journey und was ist dann eigentlich der nächste richtige Schritt? Und Melissa bringt uns heute ein KI-Reifegradmodell mit, was sie bei Comha entwickelt haben. Comha ist ja euch hoffentlich schon ein Begriff. Wir hatten hier auch schon mal die Marlene zu Gast, die Kollegin von der Melissa. Und genau, da sind wir heute zu Gast in Heidelberg und sprechen über die Frage, wie Unternehmen nicht nur erkennen, wo sie stehen, sondern wie sie natürlich dann auch die nächsten Schritte machen können, um KI wirklich anzuwenden und auch Fortschritte zu machen. Denn das ist ja, worum es hier tatsächlich geht. Ich würde euch bitten, diesen Podcast zu abonnieren. Dazu geht ihr einmal in eure Podcast-App und klickt auf Abo und schon bekommt ihr jede Woche neue Folgen in eure Podcast-App gepusht. Ich gebe hier wirklich Gas, fahre durchs Land, spreche mit Menschen, die hoffentlich interessant für euch sind und würde euch wirklich bitten, im Gegenzug einmal auf Abonnieren zu klicken. Wenn euch darüber hinaus noch interessiert, was hinter den Kulissen des Podcasts passiert, dann abonniert gerne meinen Newsletter. Der Storytelling Newsletter gibt so Einblicke in meine Story und ich gebe auch ein paar Tipps für euer Storytelling. Das findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr sagt, ihr wollt mal eure Story neu aufziehen und auch neu erzählen, ob das jetzt für einen Podcast ist, in dem ihr zu Gast seid oder für einen Vortrag, den ihr vorbereitet, oder für eine Präsentation oder ein Meeting, dann kann ich euch gerne helfen. Ich habe ein Storytelling-Sparingsprogramm für Gründer, Unternehmer, Führungskräfte und auch für Teams. Und wir schauen gemeinsam, wie seid ihr positioniert, wo wollt ihr hin, wie ziehen wir diese Story so auf, dass sie Menschen wirklich interessiert und angeht und dass dadurch wirklich was in Gang kommt. Dann lasst uns doch mal bei einem Kaffee drüber reden. Es gibt also auch einen Coffee Call, den ihr euch bei mir in meinem Kalender direkt buchen könnt. Alle Infos dazu in den Shownotes. Jetzt springen wir rein in die Episode 435 New Work Chat mit Melissa Wittemann. Gute Unterhaltung und viel Spaß. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast. Freue mich sehr, dass Melissa heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hi Gabriel und schöne Grüße zurück aus Heidelberg.
Die Geburtsstadt des deutschen Hip-Hops.
Hast du, genau.
Das hatte ich letztes Mal schon im Gespräch, denn deine Kollegin war ja schon da, die Marlene. Mhm. Von KommHa, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Bist du gebürtige Heidelbergerin oder für die Firma dazu gekommen?
Nicht gebürtig, aber genau, weit weg her komme ich nicht, aber nicht direkt aus Heidelberg, aber es ist mir nicht schwer gefallen, hierher zu kommen, weil Heidelberg ja doch sehr, sehr schön ist.
Und kennst du denn auch den Norden? Kennst du die Ostseeküste ein bisschen bei uns?
Ja, ich kenne die Ostseeküste, da war ich früher ganz oft, weil meine Oma fast das ganze Jahr an der Ostsee gelebt hat, bei Eckernförde. Genau, und da war ich früher eigentlich immer den ganzen Sommer und habe es sehr, sehr geliebt.
Da ist es auch im Winter schön. Da sind ja auch Freunde von uns in Eckernförde, die Eisbademeisters. Wir gehen ja immer im Winter ins kalte Wasser und sammeln Spenden für soziale Zwecke und haben das mal in Rostock gestartet und das gibt's mittlerweile auch in Eckernförde. Deswegen sind wir da, haben wir da gute Freunde.
Ja gut, Eisbaden fällt mir ein bisschen schwer.
Kriegen wir schon noch hin. Wir starten erstmal locker in den Podcast rein mit der Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, mittlerweile 13 Jahre alt, spricht ja hier das Intro ein und im Gegenzug würde ich auch dich bitten, ihr mal zu erklären, was du eigentlich so machst. Was würdest du ihr sagen?
Genau, also ich bin Kommunikations- und Change-Beraterin. Das ist jetzt vielleicht erstmal nicht so ganz einleuchtend aus Sicht einer 13-Jährigen, aber ich helfe Menschen in Unternehmen, wenn sich bei denen was verändert. Und das kann Mathilda, du kannst dir das so vorstellen, wenn es bei euch in der Schule plötzlich neue Regeln gibt und ihr würdet von heute auf morgen komplett anders lernen müssen oder irgendwelche neuen Dinge befolgen, die es vorher nicht gab, dann ist das wahrscheinlich für einige aus eurer Klasse total spannend. Und so, yeah, Schule war früher eh doof. Ja, lasst uns ganz anders machen. Und der ein oder andere Mitschüler oder Mitschülerin wird vielleicht denken, oh, das verstehe ich jetzt gar nicht. Was soll denn jetzt hier passieren und anders sein? Und das ist eben mein Job. Ich begleite Menschen, denen das in Unternehmen so geht, bei den Erwachsenen, und helfe ihnen dabei zu erklären, warum und wie etwas vonstatten geht, was sich da verändert. Und überlege auch gemeinsam mit ihnen, was sie brauchen, damit sie das in Zukunft umsetzen können und das auch so funktioniert.
Ja. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen, was das auch konkret mit KI zu tun hat, wie ihr Unternehmen dabei auch helft. Ihr habt da auch ein Modell dazu entwickelt, geht's auch um Reife gerade. Aber vorher wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Magst du uns mal ein bisschen mit in deine Story nehmen? Wo geht die los und wie führt die zu unserem Thema?
Genau. Ich komme, wie gesagt, eben aus der Kommunikation, habe das in Stuttgart und in Pforzheim studiert im Master und war zwischendrin noch eine Weile in Finnland im Auslandssemester und war eigentlich auf dieser sehr klassischen Corporate Communication Schiene immer und habe sonst auch bei uns im Familienunternehmen mitgearbeitet. Das war quasi außerhalb der Kommunikation mein Thema. Habe aber irgendwann gemerkt, tatsächlich Industrieleuchtmittel, also gar nicht für zu Hause, sondern so für die Deutsche Bahn und Industriezwecke, und habe aber gemerkt, ich habe meine Mama sehr lieb, aber auf Dauer möchte ich das nicht. Und habe dann irgendwann entschieden, jetzt mach mein eigenes Ding, bin losgezogen und habe mir einen Job gesucht, der mich kommunikativ eben etwas mehr gefordert hat und in das Thema reingegangen ist, und bin dann bei KommHa gelandet, und da bin ich jetzt fast schon 7 Jahre. Und über die Zeit dort in verschiedene Change-Projekte eben auch mit reingekommen und bin da irgendwie hängen geblieben, weil es mich total begeistert und irgendwie auch fasziniert hat, auf was man da so alles trifft in den verschiedensten Emotionen, die mit Veränderungen halt so einhergehen. Das war für mich ganz spannend, ist es immer noch, und da bin ich eben hängen geblieben. Und das ist eben auch der Connex dann zur KI, weil das gerade natürlich die Transformation schlechthin ist, vor der irgendwie jedes Unternehmen steht und wir bei Comha dann im Übrigen natürlich auch. Also klar, geht an uns nicht vorbei.
Ja.
Genau.
Magst du uns Comha mal vorstellen?
Genau. Comha ist ein Beratungshaus, eine Beratungsagentur eben aus Heidelberg, wurde ursprünglich als PR-Agentur gegründet vor 25 Jahren, sind's nächstes Jahr schon. Und über die Zeit sind da eben Change und Zusammenarbeit noch dazugekommen, weil die Gründer damals gemerkt haben, das eine funktioniert irgendwie ohne das andere nicht. Wo eine Change ansteht, müssen wir auf die Kommunikation zurückgreifen, um diese Veränderung gut zu erklären. Und wir müssen gleichzeitig auch drauf schauen, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Und innerhalb dieses Dreiklangs kann man nicht sagen, wir lassen eines irgendwie komplett außen vor und ignorieren das vollständig. So funktioniert es halt nicht. Und genau, bei diesem Dreiklang sind wir geblieben bis heute.
Und du hast dich dort in dieser Company auch schon entwickelt, ja? Und hast dann auch irgendwann gesagt, ich übernehme Verantwortung.
Ja, das auch. Das war auch ein persönlicher Change von mir, dass einer der Chefs im letzten Jahr dann gesagt hat, es wird auch irgendwann mal gut, ich gehe in die Rente. und hat quasi den Staffelstab ein wenig weitergeben wollen und hat ihn mir gegeben, zumindest teilweise. Also ich bin jetzt Teil der Geschäftsleitung bei uns und musste mich da natürlich auch ein bisschen weiterentwickeln. Und das war ein persönlicher Change, oder ist es immer noch, weil ich war jetzt lange Jahre hier als Kollegin und klar, da schaut man jetzt auch ein bisschen anders drauf.
Und was hast du als erste Maßnahme eingeführt? Bitte, jetzt siehst mich alle. Ich bin jetzt die Führungskraft.
Genau, ich habe mir jetzt erstmal so ganz klassisches Eckbüro gesichert.
Neue Klamotte. Nein.
Nein. Also wir sind ja auch nur 25 Leute. Da ist es natürlich sowieso sehr eng. Wir duzen uns weiterhin alle und sind alle weiterhin miteinander gut. Aber ja, man guckt natürlich auch aus einer anderen Brille auf die Dinge und auf die Entscheidungen, die da getroffen werden jetzt, die früher vielleicht nicht immer ganz so nachvollziehbar waren.
Was ist herausfordernder in der neuen Rolle?
Also zum einen dieses Entscheidungen treffen, auch Entscheidungen, die nicht so einfach sind, die irgendwie aus finanzieller oder personeller Sicht dann eben wehtun. Und zum anderen einfach ganz persönlich, man hängt jetzt halt irgendwie mehr drin. aus jeglicher Perspektive. Also auch so die Erwartung der Kollegen oder beziehungsweise die Wahrnehmung der Kollegen, das ist schon ein bisschen was anderes. Wie gesagt, wir sind nur 25 Leute, wir sind wirklich recht eng miteinander. Also das, finde ich, zeichnet uns auch total aus, dass wir uns alle untereinander so gut verstehen. Aber das macht trotzdem natürlich was auch mit den persönlichen Beziehungen, klar.
Aber das ist ein interessantes Thema. Vielleicht können wir kurz noch dabei bleiben, bevor wir weitergehen. Also diese persönliche Entwicklung, persönlicher Change hin zu Führung, Leadership. Was ist aus deiner Sicht denn dabei wichtig? Worauf ist da zu achten?
Also ich finde es wichtig, einfach, oder zumindest aus meiner Perspektive, mir war es wichtig, bei mir zu bleiben, auch wenn ich jetzt diese neuen Entscheidungen treffen muss, die ich vielleicht vorher nicht treffen musste und bei Dingen mitreden darf, bei denen ich vorher nicht mitreden durfte, war es mir wichtig, dass ich jetzt trotzdem nicht da aus einer völlig anderen Ecke drauf gucke und denke, ach, das ist mir völlig egal, was ich vorher gesagt habe, nach mir die Sintflut. Und da musste ich mir schon auch das eine oder andere Mal dann an die Nase greifen und sagen, ach, das ist jetzt irgendwie unbequem, aber ich muss nach wie vor diesen Grat schaffen zwischen, das hätte ich früher auch so gesagt, die Entscheidung getroffen, und aus rein finanzieller oder personeller Sicht ist es jetzt halt anders.
Ja.
Und ich will mir da aber gar nicht selbst untreu werden und möchte nicht eine andere Person werden oder irgendwie den Kollegen gegenüber da was tun, was ich früher nicht getan hätte.
Das wäre ja auch das Schlimmste, wenn dann die Kollegen sagen würden, also die Melissa hat sich total verändert. Die ist gar nicht mehr die von früher, mit der wir um die Häuser gezogen sind.
Ja, genau. Also das würde mir echt, das würde mir wehtun. Ja. Mhm. Also nein, wir haben auch flache Hierarchien, so ist es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns da einschließen in unserem Konferenzsälchen und im Elfenbeinturm tagen, um Gottes Willen. Aber ja, es ist halt nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin immer über alles informiert. Also man hat natürlich einen Informationsvorsprung und den muss man gut einsetzen.
Man muss sich auch überlegen, was sagt man wie wem, ne?
Ja.
Welche Story erzählt man? Das wäre ja so mein Lieblingsthema, also Storytelling auch nach innen Richtung Mitarbeitende. Also wohin wollen wir gemeinsam und was ist so die Idee, wie wir es hinbekommen? Ne?
Genau, und ich finde das gar nicht so einfach, wenn man sagt, man muss sich jetzt eine Story überlegen für Leute, mit denen man halt sonst in der Küche sitzt.
Und das ist doch nicht einfach. Ja.
Das war total komisch.
Ja.
Ja. Auch wenn wir recht klein sind. Ja, und da habe ich dann schon auch einiges für meine Kundenprojekte mitgenommen, wo ich gesagt habe, manche Veränderungen sind unbequem und auch wenn du theoretisch weißt, das ist jetzt nötig und ich muss diese Entscheidung treffen und dieser Change, wie auch immer der da geartet sein möge, das können ja ganz viele verschiedene Dinge sein, das kann auf einer rationalen Ebene sehr gut verstanden werden, warum das nötig ist und trotzdem kann das emotionale Dinge auslösen, die man nicht vorhersehen kann und die wir als Change-Experten gut begleiten müssen.
Mhm.
Ich finde, das hilft mir dann schon auch nochmal, dass man sich also sowohl aus meiner Führungssicht als auch aus meiner Change-Beratersicht, es hilft, wenn man sich die eigenen Struggles nochmal vor Augen führt und sich ins Gedächtnis ruft, okay, wenn es für mich mal irgendwie hart auf hart kommt oder mir irgendwie eine Veränderung bevorstand, was hat mir denn dann wirklich geholfen? War es, dass mir irgendjemand ganz klar erklärt hat, so und so und so? Oder war es irgendwie auch vielleicht ein persönliches Gespräch, was bei mir den Schalter umgelegt hat oder mir eine Unsicherheit genommen hat? Genau, und das war so ein Thema, wo ich dachte, ja gut, das muss ich mir auch selbst manchmal noch vor Augen führen.
Ja, und jetzt sind wir mitten in der KI-Transformation in der Unternehmenswelt, wobei eigentlich war ja die große digitale Transformation noch nicht mal ansatzweise beendet, als die große neue AI-Geschichte dazu kam, oder?
Ja.
Wie habt ihr es erlebt?
Ja, also ich finde, es ist eine ganz andere Veränderung, weil die KI so, boom, und dann war es da. Und gefühlt ging das viel schneller, als technologische Veränderungen früher waren. Also ich mich daran erinnere, weiß nicht, irgendwelche SAP-Projekte begleitet, wo man immer dachte, oh Gott, jetzt muss man da SAP einführen in der großen, weiß ich nicht, aller Unternehmen, die hier halt außen rum sitzen. Und die BASF hatte da ein riesiges Projekt, als ich da auch eine Weile war. Das war das Riesending. Aber wenn man überlegt, das ging halt über Jahre, wo das eingeführt wurde. Und dann wurde erstmal entschieden, wer zuerst und wie wird das dann gemacht. Und es gab ganz klare Regeln, bevor die Technologie überhaupt da war. Und bei KI war es umgekehrt. Da war Batz. Ja. Jeder konnte irgendwie mit ChatGPT experimentieren und vor sich hin wursteln. Aber die wenigsten Unternehmen auch jetzt noch haben richtige Regeln dafür und eine Strategie dafür und so eine Roadmap, wohin das Ganze gehen soll. Und das finde ich schon, ja, bedenklich ein bisschen auch.
Ich kenne das so aus dem Kontext ESN, also Enterprise Social Network. Ich habe mich ja früher viel mit Social Media Marketing beschäftigt, dann Social Media in der internen Kommunikation. Und wenn dann so diese internen Facebooks oder intern, also diese Mitarbeiternetzwerk, wenn das dann so eingeführt wurde, genau, dann hatte man auch diese Roadmap und dann, wenn das dann nicht so schnell geklappt hat, dann hat man es halt etwas ins nächste Coup verschoben und die Welt ging irgendwie auch nicht unter. Dann gab es natürlich die Early Adopters, die immer schon gesagt haben, ey Leute, wir müssen irgendwie schneller sein, aber es war unterm Strich keine Katastrophe, wenn es länger gedauert hat. Und jetzt sind wir in der KI-Welt, in der alles da ist und in der nicht die Frage ist, ob, sondern eigentlich nur wie.
Ja, und das Wie ist eben in sehr, sehr vielen Unternehmen noch ungeklärt.
Hm.
Und das sehen wir schon auch. Und deswegen haben wir eben auch dieses KI-Reifegrad-Modell irgendwann für uns definiert, um einfach so eine Art Instrument, Diagnoseinstrument an der Hand zu haben, um den Status quo mit unseren Kunden erstmal festzulegen und sagen, okay, von wo laufen wir los?
Ja.
Weil wir das einfach sehen, dass das ist auch ein ganz natürlicher Prozess, also das ist überhaupt nicht wertend gemeint, aber dieses Thema kam bei jedem oder kommt immer noch bei jedem ganz unterschiedlich an.
Mhm.
Und da ist es so, wie ich vorhin schon gesagt habe, manche dachten halt, wow, geil, KI, jetzt bastel ich da mal und das geht schneller und ich kann hier und da und coole Bildchen erstellen und was weiß ich was. Und andere Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, lasse ich erstmal Finger von, solange ich nicht weiß, was ich darf oder wie das datenschutzrechtlich hier bei uns ist, bevor mir jemand auf die Finger klopft, lege ich das mal beiseite. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise, als man das bisher quasi gekannt hat. Und es fehlen nach wie vor die Leitplanken und Strategien dafür.
Und da sind irgendwie alle Unternehmen irgendwo unterwegs und ihr schaut jetzt erstmal mit den Unternehmen, wo sie überhaupt stehen. Ja, vielleicht führst du uns mal so ein bisschen durch und wir starten mal ganz vorne. Erstmal muss man ja so eine Art Bestandsaufnahme machen, ne?
Genau, das ist eigentlich der Kern des Ganzen, eine Bestandsaufnahme, weil wir, wenn Unternehmen auf uns zukommen und sagen, wir brauchen irgendwie eine Art von Begleitung, um diese Transformation eben anzugehen und unsere Mitarbeitenden mitzunehmen, zu befähigen, zu beteiligen, wie auch immer, dann machen wir mit ihnen erstmal diese Bestandsaufnahme und gucken, wo steht ihr denn aktuell? Also ja. Was ist der Punkt, an dem wir loslaufen? Und von da aus planen wir dann unsere Maßnahmen. Und da haben wir eben gesagt, das machen wir in den 5 Reifegraden, die wir so benannt haben. Das erste ist quasi das Ad-hoc, also die Ad-hoc-Stufe. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Jeder läuft so ein bisschen für sich los und sehr individualisiert. Man macht natürlich anfangs Spaß, aber die Gefahr ist, dass es eben sehr groß auf Einzelinitiativen basiert. Ergo, wir sind ganz schnell bei so einer Schatten-AI. Also nicht so richtig geklärt, was da genutzt werden darf oder was hochgeladen wird oder was mit KI oder was vielleicht auch nicht mit KI entsteht. Und entsprechend einfach kreuz und quer. Und da haben irgendwann mal alle angefangen, weil, wie gesagt, die KI-Transformation, glaube ich, in jedem Unternehmen damit begonnen hat, dass irgendjemand gesagt hat, probiere ich aus, mache ich mal. die zweite Stufe wäre dann quasi die Basic-Stufe. Das ist so die ersten Versuche, das Ganze irgendwie zu institutionalisieren und zu sagen, okay, wir schauen uns zumindest mal an, wie kriegen wir unsere Leute alle befähigt, die Kompetenzen scheint es zu brauchen.
Eine Machbarkeitsstudie am besten noch.
Wir bieten mal Trainings an. Das ist jetzt auch im EU AI Act vorgesehen.
Ja.
Unternehmen müssen ihre Mitarbeitenden trainieren. Und wenn es ganz gut läuft, haben sie vielleicht noch irgendwie eine Prompt-Bibliothek, in der sie die Dinge sammeln. Ist aber nach wie vor noch keine Strategie vorhanden. Das läuft irgendwie halt. Und spannend wird es dann eigentlich ab Stufe 3, das ist so das Operational Level. Da wird es zum ersten Mal wirklich konkret in Workflows eingesetzt. Da sehen wir zum ersten Mal sowas wie eine Lenkung des Ganzen. Das Unternehmen gibt eine Guidance vor, wie wollen wir uns strukturieren, wie wollen wir vorgehen. Ist aber noch nicht das Profi-Level, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und was wir dann eben sehen, wenn Unternehmen merken, okay, wir müssen uns wirklich eine Strategie überlegen und so eine Guidance unseren Mitarbeitenden vorgeben, das ist so ein bisschen der Kipppunkt, den wir identifiziert haben. Also ab dann ist der Punkt, wo ganz viele Unternehmen erkennen, okay, es geht jetzt eigentlich gar nicht drum, ob wir ChatGPT, Gemini, Claude oder sonst was nutzen. Es ist eigentlich völlig wurscht, weil die KIs an sich marginale Unterschiede haben. Der eine arbeitet lieber mit dem, der andere lieber mit dem. So what? Und ab Stufe 4 und dann auch 5 haben wir gemerkt, ist so ein Kipppunkt, an dem die Unternehmen dann auch wirklich erkennen, je weiter wir auf dieser Reise sind, desto weniger geht's eigentlich um die Technologie an sich, was nur so ein bisschen paradox klingt. Aber eigentlich ist die Technologie nur das Vehikel. Theoretisch müssen wir viel mehr drauf schauen, wie kommunizieren wir gemeinsam? Wie sehen unsere Prozesse in Zukunft aus? Die müssen nämlich anders aussehen, wenn da eine KI sitzt, als wenn da viele verschiedene Menschen sitzen. Und auf Stufe 4, das ist eben dann das Advanced Level, sehen wir, dass ganz viele Unternehmen anfangen, mit der Retrieval Augmented Generation zu arbeiten, also quasi mit ihren eigenen Daten. Also nicht mehr alles ungefiltert in ChatGPT ballern, sondern wirklich meistens auch eine eigene Unternehmens-KI haben, die auf deren Wissen zugreift. Hat natürlich den Vorteil, die Halluzinationen, die man so von der KI kennt, werden deutlich weniger. Das Wissen, das sowieso schon im Unternehmen vorhanden war, wird besser genutzt und die Organisation lernt auch wieder mehr von der Zusammenarbeit beziehungsweise von den eigenen Prozessen und leitet dafür was für die Zusammenarbeit ab. Und auf Stufe 5, da braucht es uns eigentlich fast schon gar nicht mehr, weil das haben wir deswegen auch schon transformational genannt, weil das ist der Punkt, an dem Unternehmen wirklich schon so weit sind, dass sich die Zusammenarbeit und die Prozesse so weit verändert hat, dass man sagen kann, okay, das ist quasi kein Stein mehr auf dem anderen. Da ist die KI schon so selbstverständlich und die Agenten laufen so selbstverständlich mit im Alltag, dass sich das ganze Bild der Zusammenarbeit verändert hat. Und da ist es auch ganz wichtig, drauf zu schauen, an welchen Punkten ist die KI wirklich in den Prozessen involviert und wo ganz bewusst auch nicht. Das finde ich eigentlich so einen der wichtigsten Punkte, den wir bei uns auch nach wie vor immer mal wieder uns in Gedanken oder ja vor Augen rufen müssen. Wo sollen wir die KI bitte nicht mit reinnehmen, weil das stört.
Ja.
Das stört die Kreativität, das stört die Authentizität. Und irgendwie wollen wir ja auch so eine Daseinsberechtigung haben und nicht den ganzen Tag einfach nur der Bestätiger sein, der dann der KI sagt, ja, hast du gut gemacht, so nehme ich das.
Ja.
Also das muss man sich dann echt schon nochmal wirklich vornehmen, zu sagen, wir gucken unsere Prozesse an und überarbeiten die so, dass wir auch wirklich unseren Kunden dann oder wie auch immer, kann ja auch B2B sein, nicht nur Endkunden, sondern auch ja einfach auch den Mitarbeitenden sagen können, das ist jetzt was wir guten Gewissens weitergeben können oder verkaufen können und nicht der nächste KI-Einheitsbrei.
Ja. Im November 2022 wurde die generative KI ja vorgestellt. Jetzt sind wir fast 4 Jahre weiter und ich habe immer noch den Eindruck, dass viele Unternehmen auf Stufe 1 oder 2 sind. Sag mir bitte, dass der Eindruck täuscht.
Nee, der täuscht nicht.
Ja, schade.
Nee, der täuscht nicht. Also den Eindruck habe ich auch. Wir sehen das auch am meisten. Ich meine, das mag natürlich auch dadurch verzerrt sein, dass Unternehmen, wie gesagt, die auf Stufe 5 schon sind, wahrscheinlich eher ohne externe Unterstützung zurande kommen als jemand, der auf Stufe 1 oder 2 ist. Aber wir sehen das schon, dass sehr, sehr viele Unternehmen eher noch am Anfang sind.
Warum?
Und das ist ja auch gar nicht gesagt. Also
warum?
Ich meine, Stufe 5 ist nicht für jedes Unternehmen das Ziel.
Ja, ja.
Es gibt Unternehmen, die sagen, was sollen wir denn mit vernetzten Agenten? Brauche ich eigentlich nicht. Und das ist ja auch okay. Man muss sich aber einfach wirklich bewusst machen, wo stehen wir und bis wohin wollen wir gehen? Und wo sagen wir aber auch ganz bewusst, das taugt uns nicht, das wollen wir nicht, da geht uns irgendwie die Kreativität abhanden oder irgendwas. Das ist eben mein Appell immer zu sagen, wenn wir mit Kunden arbeiten, wenn wir Entscheidungen treffen, dann flöhen wir diesen ganzen Prozess und eure Zusammenarbeit durch und treffen bewusste Entscheidungen. Wir führen die KI nicht ein, damit wir sie halt haben.
Ja, und es ist ja kein Tool wie ein CRM oder ein ESN, was dann irgendwann so abgehakt eingeführt ist, ne? Sondern es
eben.
Ist immer weiter die Frage, wie arbeiten wir damit? Es entwickelt sich eigentlich immer weiter. Aber Melissa, die Frage, die ich mir stelle, ist, warum sind nach wie vor so viele Unternehmen so weit vorne? Woran liegt das?
Du meinst so weit auf den Stufen 1 und 2?
Ja, genau.
Naja, zum einen habe ich jetzt die Beobachtung gemacht über die letzten Jahre, dass viele einfach anfangs sehr zögerlich waren. Also sowohl auf der Individualebene als auch auf der organisationalen Ebene. Erstmal gucken, kommt da irgendwie noch eine Lösung, die uns irgendwie typisch deutsch DSGVO-konformer daherkommt. die bekannten Tools liegen ja eben auch auf US-Servern, was vielen europäischen Unternehmen schon mal schwerfällt. dann ist
ja,
es auch nicht.
Melissa, ich habe ja in der Bankenwelt ein paar Jahre gearbeitet, in der Finanzbranche.
Na,
da war es genauso,
die sind ganz besonders vorsichtig.
Da war es genauso, wie du gerade beschrieben hast. Und dann hat man sich aber gerade in der Sparkassenwelt, in der ich dann war, für ein eigenes System entschieden, das man dann entwickelt hat. Es war dann der SKI-Pilot in der Sparkassenfinanzgruppe und das hat man dann auf Basis von Mistral gemacht. Das ist ja die französische,
ja.
Das LLM. Also es gibt ja schon auch europäische Möglichkeiten. Vielleicht sind die nicht so stark und groß wie die anderen, aber ich glaube, man könnte eigentlich weiter sein, auch
man
mit
könnte,
unseren Möglichkeiten.
Absolut. Man könnte, aber ich finde, das wurde jetzt in den letzten Monaten auch schon deutlich besser, weil viele Unternehmen, mit vor allem große, mittlerweile soweit sind, dass sie eigene KI-Modelle eingeführt haben, die den Mitarbeitenden dann einen sicheren Rahmen vermeintlich gibt und es eben nicht mehr einfach nur die offenen Anthropic und OpenAI-Modelle sind. Das hilft natürlich schon auch. Und ich glaube, was aber auch da reinspielt, ist so dieses individuelle Thema, was wir bei uns auch hatten und was ich bei ganz, ganz vielen Unternehmen beobachtet habe. Wirklich dieses Thema, das wird so hoch gehypt, die KI, und das bricht ja alle Rekorde und an der Börse, um Gottes Willen, was die ganzen KI-Unternehmen, das kann ja alles nicht gut gehen, vielleicht ist es ja nur eine Blase. Und verbunden auch mit den persönlichen Ängsten, wenn das jetzt so ein hochgejazztes Thema ist, was passiert denn mit meinem Job? Dann lieber weg von mir, dann kann es mir auch nichts tun. Das haben wir wirklich, wirklich oft beobachtet.
Und ich finde ja hier, das ist ja ein Vakuum, das nur entsteht, weil Unternehmen und Arbeitgeber keine Antworten darauf geben. Also ich finde, wenn Arbeitgeber sagen würden, Leute, einige machen das ja auch, Leute, eure Jobs sind sicher, wir entwickeln uns, vielleicht werden wir weniger Leute einstellen, aber ihr bleibt bei uns. Das würde ja eine gewisse Sicherheit vermitteln und dann könnte auch mehr entstehen. Aber wenn man so sagt, wer weiß wie, wir wissen es auch noch nicht, dann ist ja eigentlich ganz klar, dass die Leute Angst haben.
Absolut. Also wir sagen das ja auch in jedem Change-Projekt, in dem wir sind. Das muss kein KI sein, das können auch kleinere Sachen sein. Die Bandbreite an menschlichen Emotionen ist ganz normal. Wir können nicht sagen, das wird so oder so, sondern das macht jeder für sich mit sich aus, nach den persönlichen Präferenzen. Und das KI-Thema ist natürlich nochmal deutlich emotionaler, weil es so schnell kam. Man hatte gefühlt ganz wenig Zeit, drüber nachzudenken. Kann ich das? Will ich das? Was macht das mit mir und mit meinen Fähigkeiten? Sind meine Fähigkeiten noch gebraucht? Also als Beispiel vielleicht mal, wir sind ja in der Kommunikation unterwegs, ergo auch viel mit Content Production beschäftigt quasi, sowohl bei uns als auch bei einigen unserer Kunden. Und das ist natürlich ein Feld, was mit KI massiv überrollt wird. jeder tipselt mit ChatGPT sich seine Texte zurecht und wir kommen jetzt auch selber. Super. und wenn du dann einen Redakteur sitzen hast, der sagt, okay, das habe ich jetzt halt 15 Jahre gemacht, was ist meine Aufgabe, wenn die KI das jetzt übernimmt, dann ist das natürlich, das fasst einen an, ganz klar. Und ich finde, deswegen muss dieses KI-Thema gar nicht so, wie es aktuell in den meisten Unternehmen leider gehandhabt, als so eine Tool-Einführung betrachtet werden, sondern ich finde, das ist ein ganz klassisches Change-Projekt. Und das muss auch so behandelt werden. Wir haben es hier mit Veränderungen
zu tun. Das heißt, es wird unterschätzt oft.
Ja, wobei unterschätzt ist vielleicht das Falsche, weil gehypt ist es ja schon, aber es wird halt
das Technologische wird gehypt. Guck mal, die Möglichkeiten und keine Ahnung, bis Jahresende sparen wir uns 20% der Kosten hoffentlich. Und gleichzeitig wird das Change-Projekt oder die Change-Komponente unterschätzt, ne? Was das bedeutet an Veränderungspotenzial.
Also der Rattenschwanz, der dahinter hängt, finde ich, wird nicht genug betrachtet. Dass das eigentlich ein tief menschliches Thema ist, weil es uns so sehr in unserem Alltag anfasst und berührt. Wie gesagt, unsere Kompetenzen. Gibt es meinen Job überhaupt in der Form noch, wie ich ihn mache in 10 oder vielleicht auch schon in 5 oder in 2 Jahren? Was muss ich mir jetzt neu drauf schaffen, damit ich als Person noch relevant bleibe? Oder kann ich mit meinen Kollegen noch so arbeiten, wie ich das tue, oder wird uns irgendwie eine KI dazwischen geschaltet? Das ist natürlich irgendwie klar, das berührt einen und da muss man sich drüber Gedanken machen, was das mit den Menschen macht. Und ob sie dann ChatGPT oder Claude nutzen, ist ja in dem Moment erstmal wurscht, sondern wir müssen uns wirklich anschauen, wie arbeiten wir zusammen?
Ja.
Wie wirkt sich das auf unseren Prozess und unser Zusammensein als Mitarbeitende aus?
Und da sind wir dann nämlich bei Unternehmenskultur, also das, was uns alle verbindet. Ich habe ja auch den Eindruck, dass KI oft noch so eine individuelle Geschichte ist. Also jeder bastelt da irgendwie so ein bisschen rum, der eine mehr, der andere weniger, der nächste lässt sich seine E-Mail schreiben. Also das ist wie so ein kleiner, wie Karl de Klammer, hoch zwei, so nach dem Motto. Aber es wäre ja eigentlich gut, wenn das etwas ist, was uns alle verbindet, was uns allen hilft, vorwärts zu kommen, worüber wir reden, was so die Workflows angeht. Also was hast du da für Gedanken, wie KI auch Kultur positiv entwickeln kann oder nach vorne bringen kann?
Mhm. Kann es auf jeden Fall. Also ich kann als Beispiel eigentlich mal unser Unternehmen anführen,
ja,
weil wir dafür ein KI-Bootcamp gemacht haben, weil wir auch gemerkt haben, okay, wir müssen uns echt mal anschauen, zum einen alle zumindest so ein bisschen auf ein ähnliches Level zu bringen. Es ist ja nicht das Ziel, dass jeder gleich viel von allem können muss, das um Gottes Willen, aber dass wir zumindest jedem das Thema KI zugänglich machen. Und wirklich auch gemeinsam an unseren eigenen Workflows arbeiten. Und das soll jeder beteiligt sein, vom Volontär bis zu kurz vor der Rente, soll jeder irgendwie in das Thema mit reingenommen werden und dadurch auch befähigt werden. Und dazu haben wir eben KI Bootcamp gemacht, haben wir es genannt und gesagt, wir schauen uns gemeinsam 4 Fälle an Workflows, an Prozessen, die uns sowieso beschäftigen in unserem Arbeitsalltag und gucken, wie wir das mit KI neu aufsetzen. Und das hat sich jetzt erstmal sehr prozessual angehört, aber uns hat diese Zeit, die wir uns da, diese 2 oder 3 Tage aus allem als Gesamtorganisation rausgenommen haben, wirklich als Team auch zusammengeschweißt. Man hat das so gemerkt, dass die anfängliche Skepsis, die bei manchen Anfang noch da war, logischerweise, sich über die Zeit aufgelöst hat und sich da auch ganz coole Paarungen gefunden haben. Und hier, guck mal, hast du das schon ausprobiert und das habe ich gemacht und bei meinem Kunden hat das gut funktioniert. Lass uns doch hier mal irgendwie noch einen Schritt weitergehen. Und dieses sich zusammen eine neue Arbeitsweise erarbeiten, hat uns als Unternehmen total weitergebracht. Und das hat jedem Spaß gemacht und ich glaube, da sind alle danach raus und haben gesagt, jetzt habe ich zum einen was gelernt und zum anderen auch irgendwie Zeit mit meinen Kollegen verbracht und wir haben gemeinsam auch ein richtiges Ergebnis geschafft. Das war super.
Früher wurden ja digitale Themen gern an die IT delegiert. Heute sollten ja auch die Führungskräfte Botschafter sein, finde ich, von KI. Was gebt ihr denn Führungskräften mit, wenn ihr mit denen arbeitet? Ich glaube, das ist für die oft auch schwer, weil die sich natürlich auch da weiterbilden müssen. Das ist vielleicht die eine Komponente. Und auf der anderen Seite müssen sie eben auch erklären, wann man was nutzt, was das Menschliche ist, wie diese Form der Zusammenarbeit in der Zukunft aussieht. Vielleicht wissen sie es selber noch nicht, müssen das vielleicht auch zugeben, was wiederum schwer ist. Also wie sieht da eure Arbeit aus mit den Führungskräften?
Ja, also gut, dass du es ansprichst. Das ist nämlich nochmal irgendwie so eine separate Gruppe an Mitarbeitenden, die man auch als solches abholen sollte. Weil unserer Erfahrung nach sind einfach viele Führungskräfte in ihre Position gekommen, weil sie halt mal besonders gut in ihrem Fachgebiet waren.
Ja.
Und jetzt werden sie so rechts und links von der Gen Z gefühlt überholt. Das ist natürlich auch erstmal ein Gefühl von gut. Ja, jetzt muss ich mir das auch noch draufschaufeln. Aber wir geben Ihnen da ganz gerne mit, ihr müsst nicht die KI-Experten werden. Ihr müsst kein Training dazu halten. Ihr müsst nicht in euer Team-Meeting gehen und sagen, das und das und das wird jetzt so gemacht und das ist the way to go und ich habe da mal den Agenten gebaut. Überhaupt nicht. Sie müssen aber verstehen, dass Sie die Expertise in Ihrem Team aufbauen müssen. Und da natürlich auch die entsprechenden Leitplanken vorgeben müssen. Also sie müssen ganz klar sagen, ich gebe die Orientierung, Ich versuche mit euch da durch zu navigieren. Und wenn es halt gerade nur auf Sicht ist, weil irgendwas noch nicht von der Unternehmensführung vorgegeben ist, dann gehen wir erstmal auf Sicht. Aber ich bin an Bord und wir machen das irgendwie gemeinsam. Und was ich ganz wichtig finde, immer ist das Thema auch Lernräume eröffnen. Gerade für KI, finde ich, ist es wichtig, einen Safe Space zu haben, in dem man auch experimentieren darf. Also so eine Art Sandbox und in dem wir ausprobieren können, was funktioniert für unsere Teamprozesse gut. Und dann testen wir das und wenn wir merken, okay, das war nichts, dann ist es aber auch okay und es gibt nicht dafür auf den Deckel. Also das ist das, was wir den Führungskräften mitgeben. Ihr müsst keine Experten sein, ihr müsst aber eure Führungsrolle wirklich gut wahrnehmen und macht euch das nochmal bewusst. Ihr gebt Orientierung, ihr gebt die Leitplanken vor und ihr macht die Räume auf, in denen die Mitarbeitenden sich weiterentwickeln dürfen. Und das müsst ihr aber auch ganz bewusst machen und auch explizit machen. Also die Kommunikationsaufgabe ist da eine ganz wichtige.
Also auch Appetit drauf zu machen, dass man weiterkommt, sich weiterentwickelt, offen ist, sich mit Dingen beschäftigt. Also es geht viel mehr um die Zukunft als je zuvor, ne?
Ja, ja, absolut. Und ich meine, du hast es eben auch schon gesagt, es geht jetzt nicht drum zu sagen, das wird für immer alles so sein, aber wir versuchen, die Sicherheit zu geben, oder eine Führungskraft muss versuchen, Sicherheit zu geben, dass jetzt nicht in einem Monat alles umgeworfen wird und die Leute doch sich einen neuen Job suchen müssen. Und da müssen die Führungskräfte natürlich auch auf einer ganz individuellen Ebene, teilweise auch wirklich 1:1, mit ihren Mitarbeitenden sprechen und die so ein bisschen da abholen, wo sie sind. Wenn das jetzt jemand ist, der denkt, wow, KI, ich probiere jetzt alles aus, super klasse, dann braucht er natürlich weniger eine Guidance und weniger Motivation, sondern vielleicht eher mal, guck mal, wo du deine Daten hochlädst. aber wiederum andere Mitarbeitende, die sich dann in ihr Schneckenhäuschen zurückziehen, da braucht es natürlich ganz klar die Führungskräfte, die ein bisschen den Push geben und die Motivation aufrechterhalten.
Wenn wir an die Zukunft der Arbeit denken, Melissa, was glaubst du, wird das Menschliche bleiben?
Ich glaube, was wir gerade erleben, und das finde ich so ein bisschen paradox, ist eine Content-Flut aus KI-generierten Inhalten. Und wenn ich mich umhöre, will die aber keiner lesen.
Aber alle machen sie, ne?
Alle machen sie und es geht nur darum, wie kann ich noch mehr Content und das hier noch schneller und so noch schneller und was ich alles nicht an Zeit gewonnen habe dadurch. Und wenn ich aber frage, und würdest du das dann auch lesen, so einen KI-generierten Fachartikel oder Whitepaper oder irgendwas? Nö. Und deswegen glaube ich, wir steuern wahrscheinlich irgendwie demnächst auf so einen Peak zu. Und irgendwann werden wir merken, noch mehr KI-Output ist nicht unbedingt die Lösung all unserer Probleme, sondern es wird halt doch wieder das Menschliche gefordert, weil, und das ist das Schöne ja, die KI kann unsere Kreativität und unsere Ideen nicht ersetzen.
Ja.
Zumindest noch nicht. Wer weiß, was da in 20 Jahren mit ist, aber jetzt gerade hat die KI keinen Humor oder zumindest keinen guten, hat wenig Kreativität, also kann immer nur schon bisher Gesehenes reproduzieren. Und die Authentizität, die ja auch eine Marke braucht, kann eine KI auch nur bis zu einem gewissen Grad mitbringen. Ja. Deswegen glaube ich, wenn wir noch mal ein paar Monate oder 1-2 Jahre zuwarten, dann flacht das auch vielleicht wieder ein bisschen ab und wir gehen doch wieder auf die menschliche Komponente. Und was letzte Woche gerade meine Kollegin Barbara mir mitgegeben hat, fand ich auch ganz, ganz interessant und irgendwie sehr bezeichnend. Hat sie gemeint, wir haben uns über einen Prozess unterhalten, wie wir das mit KI lösen könnten und wo wir einen Agenten für entwickeln. Und hat sie gemeint, eigentlich will ich das gar nicht mit einem Agenten entwickeln. Ich weiß, der würde mir viel Zeit sparen, aber dann habe ich nur Zeit gespart, um die nächste, noch anstrengendere Sache zu machen. Manchmal brauche ich auch einfach was, wo ich mein Hirn abschalten kann, weil ich nicht 8 Stunden am Tag Hyperfokus halten kann. Wir brauchen als Menschen auch einfach mal eine Aufgabe, in der wir nicht 100% gefordert sind.
Ja.
Und das fand ich schon auch Das fand ich sehr interessant, zu sagen, okay, wir versuchen die ganze Zeit mit KI mehr Zeit zu schaffen, mehr Entlastung zu schaffen, aber eigentlich ist es das gar nicht unbedingt immer. Manchmal will man ja auch eine Aufgabe machen, die mich jetzt nicht bis zum Letzten fordert, wo ich danach über den Stuhl hänge und denke, oh Gott, ja. Hirn leer.
Ja, denn die mentale Belastung nimmt ja auch zu. Das sehen wir ja auch, wenn wir uns mit Mental Health beschäftigen. Das ist für viele ohnehin schon schwer, weil das Tempo steigt, die Veränderung steigt, Technologie fordert viel von uns. Und deswegen sollten wir vielleicht auch darüber sprechen, wo sind so die Räume, in denen wir Mensch sein können, in denen wir vielleicht auch ganz bewusst ohne KI arbeiten. Also das finde ich auch immer spannend, wenn Unternehmen sich da so Zeiten blocken oder Räume ohne Bildschirme installieren, wo man wirklich noch so human-to-human arbeitet. Auch an neuen Themen, glaube ich, ist es ganz wichtig, wenn es um neue Ideen geht. Da darf es auch im ersten Schritt mal ohne KI sein.
Absolut. Ich finde auch, und das habe ich an mir selbst leider auch gemerkt, ich arbeite viel und gerne mit KI, aber ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen. Ich war in den letzten Monaten an einem Punkt irgendwann, dass ich gedacht habe, ich mache gerade zu viel mit KI, weil es ist natürlich sehr verlockend zu sagen, ich sitze nicht vor dem weißen Blatt Papier und fange erstmal an, sondern ich gucke mal, was die KI dazu sagt. Aber natürlich ist dein Denken dann schon total eingefärbt. Du hast ja dann schon mal einen Vorschlag und das führt dich schon durch so einen Korridor durch, der eigentlich gar nicht immer sinnvoll ist.
Ja.
Und deswegen habe ich auch dann irgendwann gesagt, okay, manchmal bewusst die KI weglassen und mir erstmal selbst Gedanken machen oder vielleicht nochmal mit Kollegen irgendwie sprechen, weil viele Dinge und Kreativität entsteht ja auch aus der Divergenz heraus, aus verschiedenen Perspektiven heraus. Und die kann die KI mir einfach nicht geben. Also klar, ich kann nochmal nachfragen, jetzt gib mir mal eine komplette Gegenperspektive dazu. Das kann man natürlich auch tun. Aber wie du sagst, es ist manchmal auch ganz schön, das eigene Hirn zu benutzen.
Wie lange schaffst du es ohne Smartphones, Geräte, Internet, KI?
In Tag?
Keine Ahnung, Minuten, Tag. Stunden, Tage. Wie lange schaffst du es ohne?
Jeden Tag.
Wie lange, also hast du auch Zeiten, wo du es mal weglässt?
Ja, habe ich. Ich lasse es auf jeden Fall weg, wenn es darum geht, dass ich mir neue Sachen überlegen möchte. Dann lese ich lieber verschiedene Perspektiven erstmal und schaffe mich so rein, weil ich, wie gesagt, gemerkt habe, wenn ich mit der KI anfange, und das habe ich durchaus auch schon häufig gemacht, und wenn es schnell gehen muss, dann haltet es natürlich auch total dazu.
Ja.
Aber man ist schon so vorgefärbt und es kommen gar nicht genug neue Ideen dazu. Und das finde ich immer total schade. Aber ja, natürlich. Also am Tag ist ChatGPT schon sehr häufig offen. Oder
also
Claude.
Train your brain. Gerne auch mal der Kopf ohne künstliche Intelligenz. Es ist ja auch ein Muskel, ne? Und der wird wahrscheinlich auch schlaffer, wenn wir ihn nicht fordern und benutzen.
Absolut. Absolut. Ja. Also das merkt man schon an sich selbst. Ich merke es zumindest. Wie gesagt, das auf der weißen Seite anfangen, fällt einem zunehmend schwerer, wenn man es nicht trainiert.
Also meine Kinder, wenn die mich was fragen, dann bin ich auch immer schnell dabei zu sagen, frag halt ChatGPT. Ich denke gar nicht mehr drüber nach, ob ich es weiß. Ja. So, es ist halt sehr komfortabel, ne? Und sehr bequem. Was ja verführerisch ist, aber manchmal wäre es vielleicht doch besser, wenn wir unseren Kopf anstrengen. In Organisationen wie im Privat.
Ja, es ist total verführerisch. Ich sehe es auch bei meiner Mutter, die das dann auch irgendwann für sich entdeckt hat. Und wenn sie jetzt irgendein Bewegchen hat, fragt sie erstmal ChatGPT danach und dann den Arzt. Und ich denke, weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Ja. Naja, verleitet auch dazu, dass man denkt, man weiß jetzt alles über diese verschiedenen Krankheiten oder Projekte oder was man da so angehen möchte.
Ja.
So ist es halt leider nicht.
Magst du uns zum Abschluss des Podcasts noch ein Buch empfehlen, das dir gut gefallen hat? Liest du Bücher?
Ja, ich lese sehr, sehr gerne Bücher. Und mein Lieblingsbuch, was ich Anfang des Jahres schon gelesen habe, ist Beartown heißt auf Englisch, ich glaube auf Deutsch heißt es Björnstadt von Friedrich Backmann. Es gibt auch einen zweiten und einen dritten Teil dazu, aber dieses Buch hat mich wahnsinnig zum Nachdenken angeregt. das begleitet mich seit Monaten immer wieder. Ich habe es auch schon mehrfach verschenkt, weil es so einen ganz besonderen Blick auf Zusammenhalt und Gemeinschaft innerhalb so eines kleinen schwedischen Dörfchens gibt.
Okay.
Und ganz verschiedene Menschen aus verschiedenen Blickwinkeln und mit ihren eigenen Problemen beleuchtet und betrachtet. Das ist ganz herzerwärmend und auch ganz toll geschrieben.
Mhm.
Also kann ich nur empfehlen, wenn man mal abtauchen möchte in die verschiedensten Abgründe, aber auch ein gutes Gefühl danach noch trotzdem zu haben, weil man einfach so ein ganz tolles Zusammengehörigkeitsgefühl miterlebt.
Das klingt gut. Habe ich noch nichts von gehört, macht aber Appetit auf jeden Fall.
Kann ich
also
sehr empfehlen.
Vielen Dank dafür. Schön, dass du heute da warst, Melissa. Abschließende Worte noch von dir?
Ich habe mich auch gefreut, dass ich da sein durfte. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten und Jahren noch entwickelt mit der KI und kann wirklich nur den Appell setzen, betrachtet das bitte als Change-Projekt, wenn ihr die KI einführt. Denkt an die Befähigung, an die Beteiligung, an die Kommunikation und an eure Führungskräfte.
Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße nach Heidelberg und hoffentlich bis bald.
Schöne Grüße in den Norden. Danke, dass ich da sein durfte und bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.